So, bitte sag das geheiligte Mantra mit mir zusammen, dass wir eindringen können in dieses große spirituelle Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ein großer Heiliger hat einmal etwas Interessantes gesagt, was sehr, sagen wir mal, philosophisch ist. Ich hole mir mal gerade noch die Bhagavad Gita. Dankeschön. Er hatte gesagt, O Gott, warum soll ich nach der Tür zu dir suchen, wenn die Mauer zwischen uns eine Illusion ist? Nochmal. O Gott, warum soll ich nach der Tür zu dir suchen, wenn die Mauer zwischen uns eine Illusion ist? Nicht? Damit wollte er ausdrücken, dass wir eigentlich ständig verbunden sind mit Krishna. Im Bhagavatam heißt es, dass wir eigentlich unser Leben, was wir ja leben, erfahren durch die Gegenwart Gottes. Und es wird ein Beispiel gegeben. Ein Stück Metall fängt an, Hitze auszustrahlen, so wie es vom Feuer erhitzt worden ist. Ohne das Feuer würde das Metall kalt und glatt sein, wie dieses hier. So sind auch unsere Sinne, unsere Intelligenz und auch unser physischer Körper nur in der Lage, die Symptome des Lebens zu zeigen, weil dort Gott gegenwärtig ist und uns, unsere Sinne, unseren Körper mit Kraft und Chetana durchströmt und durchlebt. Also wir sind immer in der Gegenwart Krishnas. Einmal fragte ein großer Atheist, Hiranyakashipu, seinen Sohn, woher er denn seine außergewöhnlichen Kräfte bekäme. Dieser Sohn, Prahlad Maharaj, wurde von einer Klippe heruntergestürzt, kam dann aber wieder nach oben auf die Klippe herauf. Er wurde in einen Topf mit siedenden Öl gestürzt, aber das Öl verdunstete in seiner Gegenwart. So Hiranyakashipu fragte seinen Sohn, woher kriegst du diese Kräfte, meinen Attacken zu widerstehen? Und Prahlad sagte, mein lieber Vater, von der gleichen Quelle, von der auch du deine Kräfte bekommst. Also damit wollte er ausdrücken, ob es nun ein gottgläubiger Bhakta ist oder ein gottabgewandter Atheist. Jeder, der lebt, bekommt sein Leben und seine Kraft und seine Intelligenz nur durch die Präsenz der höchsten Persönlichkeit Gottes. Allerdings ist es so, wenn man dem Sadhu antworten würde, der diesen provozierenden Satz gestellt hat, warum soll ich nach einer Tür zu dir suchen, wenn die Mauer zwischen uns eine Illusion ist? Es ist allerdings so, dass wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht ausreichend wahrnehmen, weil tatsächlich nicht nur eine illusorische Mauer, sondern ein illusorischer Berg zwischen uns und Krishna besteht. Denn dieser illusorische Berg heißt das Ahankara, das falsche Ego. Ihr kennt das, die ihr mit besorgten Gesichtern schaut. Diese Berg, Gorangi, besteht aus zwei Granitsorten. Ich und mein. Und durch diesen Berg ist die Seele diesen wirklich Himalaya-hohen Berg, ist diese Seele immer getrennt von ihrem Geliebten, von Sri Krishna. Dieses Ego, dieser Ego-Berg ist dazwischen. Und deswegen müssen wir nach einer Tür in der Illusion suchen. Das heißt, wir müssen sehen, wie wir eine Beziehung, eine Verbindung mit dem Höchsten herbekommen. Die Bhagavad Gita erzählt uns, wie man den Höchsten erreichen kann, wie die Tür sozusagen zu finden ist zu ihm, und sagt und benennt das so: Wer den Geist kontrolliert hat, o Arjuna, er hat mich bereits erreicht. Hier setzt die Yoga-Psychologie ein. Wenn es uns gelingt, den Geist zu kontrollieren, und den Geist, der ständig flackert und hin und her springt, auf Krishna zu richten und auf Krishna gerichtet zu lassen, dann haben wir den höchsten Herrn sehr schnell erreicht. Das heißt zu Deutsch, wenn wir uns an Krishna erinnern können und Krishna niemals vergessen können, wenn spirituelles Leben so weit gediegen ist, dass wir diese Stufe erreicht haben, dann ist die Tür, die uns durch diesen Berg des Egos führt, weit geöffnet, und im Lichte des Türrahmens steht die dreimal geschwungene Form des Höchsten, der uns mit seinem bezaubernden Lächeln tief im Herzen trifft. Diesen Geist zu fixieren auf Krishna-Bewusstsein, ist auf Krishna, ist die Essenz aller Yoga-Praxis und auch die Essenz des Krishna-Bewusstseins. Yoga ist ein mechanischer Vorgang, den Geist zu fixieren, und Krishna-Bewusstsein ist mehr ein, wie soll ich mich ausdrücken, Vorgang, der etwas mit Liebe zu tun hat. Wenn der Geist durch Liebe auf Krishna fixiert ist, dann ist viel erreicht. Wir wollen im Sommer dieses Jahres einen Yoga-Kurs anbieten, einen richtig transformativen Yoga-Kurs, wo es unter anderem auch um Pranayama Yoga geht, auch Pranic Purification sehe ich hier, öffnet die Tore zu einer reinigenden Transformation. Ich werde nachher noch ein bisschen darüber sprechen, über diese, wie soll ich mich ausdrücken, diesen Yoga-Kurs, den wir geben möchten. Jana Jamadi ist auch dabei und yogat und erklärt Yoga, und ich bin auch dabei. Was mache ich? Ich mache Bhakti Yoga und so weiter. Wir haben, also ich habe diese Neuentdeckung gemacht. Vielleicht ist sie für Jana Jamadi schon sehr alt, dass durch bestimmte Yoga, also Atmungen, der Geist ruhig gestellt werden kann und einfach nicht mehr hin und her wandert. Gorahari und ich machen das, wenn wir herumreisen in der Landschaft und manchmal spät ins Bett kommen und völlig, auch überlastet sind, muss man auch so sagen. Bevor wir anfangen zu chanten, wo der Geist so fixiert werden muss, machen wir so Pranayama-Yoga-Übungen. Also, jetzt geht's schon wieder ab. Also, dann ist der Geist fixiert. In unserer in unserer Präsentation des Krishna-Bewusstseins ist nicht so viel Platz dem Yoga eingeräumt. Das hat Gründe, die ihren Ursprung vor ungefähr 2000 Jahren nehmen, wo von den Alvas, also großen, in Gott ruhenden Heiligen, beschlossen wurde, den Yoga-Vorgang, wo man den Geist durch mechanische Arten und Weisen Ruhe stellt, zu trennen von der Bhakti-Tradition. Ich habe in Südindien jetzt herausgefunden, das war ein langer Forschungsweg, den wir da gemacht haben, dass Bhakti und Yoga wohl verbunden sind. Und das ist auch in der Bhagavad Gita von Lord Krishna im 6. Kapitel eine durchaus konkrete, wie soll ich mich ausdrücken, Brücke gibt. Und wir wollen gerne probieren, den Devotees von Krishna dieses Yoga, was hilfreich ist, sodass sie sich auf Krishna fixieren können, näher zu bringen, sodass der Geist nicht immer so unruhig hin und her flackert. Es gab einmal eine, ich habe einen Doktor kennengelernt, der viele Devotees mit Hilfe der sogenannten Iris-Diagnose untersucht hat. Wisst ihr, was Iris-Diagnose ist? Da schaut man in die Augen hinein und kann anhand, also kann in der Iris sehen, welche Organe von welcher Krankheit betroffen sind. Und bei vielen Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, jetzt nicht nur den Devotees Krishnas, sondern überhaupt vielen Leuten, die sich spirituell interessieren, hat er festgestellt, dieser Doktor, dass in der Iris ein Flackern war. Dieses Flackern deutet auf eine gewisse Unsicherheit hin. Viele spirituelle Menschen, die noch nicht wirklich auf der Ebene sind, wo sie wirklich konzentriert und ausgerichtet sind in ihrem spirituellen Leben, pendeln immer wieder hin und her zwischen der materiellen Bewusstseinsebene und der spirituellen Bewusstseinsebene. Und aufgrund dieser ständigen dieses Pendelns ergibt sich eine gewisse Unsicherheit in ihrem Denken und in ihrer Persönlichkeitsstruktur. Sie sind, wie man so schön sagt, divided im Herzen, gespalten in Deutsch etwa. So, ganz gleich wie, ob man eine mechanische Hilfe zur Hilfe nimmt oder ob man sagt, nein, ich möchte gerne ganz und gar mich auf den Bhakti-Weg fixieren. Es ist sehr wichtig, dass auf dem spirituellen Weg der Mensch eine Einheit erreicht zwischen dem, was er vorhat und dem, was seine jetzige Stufe ist. Das ist sehr wichtig. Wir können nicht immer divided sein, gespalten, unsicher. Und so weiter. Und darüber möchte ich heute sehr gerne sprechen. Krishna spricht in der Bhagavad Gita darüber, was für unglaubliche Ergebnisse jemand erlangen kann, der es schafft, seinen Geist zu fixieren und zu konzentrieren. Ich benutze sehr gerne ein Beispiel, ein weltliches Beispiel zwar dafür. Es gab einmal in New York einen normalen Amerikaner, der einen Freund hatte, einen Indianerfreund, der ihn aus der Wüste in der Großstadt besuchte. Plötzlich bei einem Spaziergang da mitten im Stadtzentrum horchte der Indianer auf und sagte, ich höre eine Grille zirpen. Der Amerikaner sagte, das ist unmöglich. Hier in New York haben wir erfolgreich jegliches nichtmenschliches Leben ausgerottet. Es gibt keine Grillen hier, außer in deinem Kopfe. Der Indianer ließ sich nicht beirren. Er lief schnell über die dreispurige Straße hinweg, wich dem Verkehr aus. Es war unglaublich laut, die Autos, ihr könnt euch das vorstellen, in New York, die fauchten und die Autofahrer warfen sich obszöne Beschimpfungen vor, New York. Die Auspuffgase oder die Auspuffrohre heulten auf und dieser Indianer hatte nun ein Grillenzirpen gehört, ging über die Straße auf einen Busch zu, reichte mit seiner Hand in den Busch hinein und holte aus dem Busch eine Grille hervor. Es gab eine Grille in New York. Hey Manga, was sagst du jetzt? So, er kehrte dann mit der Grille zurück zu seinem New Yorker amerikanischen Freund und der war total beeindruckt und fragte ihn, wie er die Grille gehört hatte. Er sagte, du musst ein fast übermenschliches Gehör haben, um in diesem Lärm eine Grille wahrzunehmen. Der Indianer sagte, nein, Ich habe nur meinen Geist fixiert auf die Natur. Und so kann ich sie wahrnehmen, wo immer sie gegenwärtig ist. Und sagte, ich möchte dir zeigen, wie der Geist, wenn er fixiert ist, unglaubliche Leistungen vollbringen kann. Er öffnete sein Portemonnaie und nahm ein paar Münzen, die er auf den Asphalt fallen ließ. Die Autos fauchten, die Auspuffrohre heulten auf, die Fahrer warfen sich obszöne Schimpfworte zu, es war ja New York. Aber trotzdem, trotz diesen Höllenlärms, schauten plötzlich etwa 10 bis 15 Leute um und schauten dorthin, wo das Geld auf den Asphalt fiel. So sagte der Indianer, haben diese Leute übernatürliche Gehöre? Nein, sie haben ihren Geist auf Geld fixiert. Und deswegen können sie überall, wo Geld ist, Geld wahrnehmen. Es gibt Leute, die haben ihren Geist auf Sexualität fixiert. Wenn die in so eine Versammlung kommen, dann hören sie nicht, was ich sage. Dann sehen sie nicht den Altar. Dann sehen sie nicht die tollen Bilder und auch nicht die Rauchflecken. Die sehen einfach nur das andere Geschlecht. Und nichts anderes können sie wahrnehmen. Denn da ist ihr Geist. Solche Leute gibt's. Wenn man die fragt, wie war's denn im Sonntagsfest bei den Hare Krishnas, dann sagen sie, da war eine Schöne, ich sag dir. Das war alles, was sie wahrnehmen haben. Ihr Bewusstsein ist da fixiert. So, im spirituellen Leben ist es sehr wichtig, dass wir uns dieser Eigenschaft zunutze machen und mit dem Geist arbeiten. Heute möchte ich nicht den mechanischen Yoga-Weg erklären. Wenn ihr euch interessiert, wie man das macht, durch Pranayama und andere Sachen, den Geist zu fixieren, kommt am so und so vielten, so und so vielten, also wo ist das hier? Andere Seite. 9. bis 16. Juli. Nach Abenteuer. Dort wird Jana Jamadi uns diese Dinge nicht nur erklären, sondern auch einstudieren. Die werden wir einstudieren mit ihm. Aber hier möchte ich gerne über den Weg der Bhakti sprechen, wie der Geist hier fixiert wird. Der Geist im Bhakti-Yoga wird zunächst einmal fixiert, indem man über Krishna hört, Krishna verehrt auf dem Altar, sich dann an Krishna erinnert und über Krishna meditiert. Krishna sagt über jemanden, für jemanden, der auf diese Weise den Geist fixiert hat, der ist zufrieden. Für ihn existieren die dreifachen Leiden des materiellen Daseins nicht mehr. In einem solch zufriedenen Zustand wird seine Intelligenz sehr bald gefestigt. Er sagt also, wenn der Geist auf dieser spirituellen Ebene fixiert ist und Halt gefunden hat, dann gibt es kein Leid mehr. Vajeshwari, du nimmst das nicht mehr wahr, wenn dich Dinge, die dich sonst gestört hätten, du kannst nicht mehr wahrnehmen, dass die dich stören. Hitze und Kälte ist das Gleiche und selbst ein Splitter im Fuß wird von dir nicht als leidvoll wahrgenommen, weil du bist in deinem Geist so fixiert auf Krishna, dass du mit Krishna dass du teilhabst an seiner Natur. Krishna spricht darüber, Vishate Tat Anantaram, du dringst ein in diese spirituelle Dimension und wirst durch diese spirituelle Natur erfrischt. Es ist fast so, als wenn du in einen wärmenden Sonnenstrahl oder wärmende Sonnenzone eingehst und du wirst so aufgewärmt und so erhellt von den Strahlen, dass du keine Dunkelheit mehr wahrnimmst. Das ist der Weg des Krishna-Bewusstseins, Also das ist mir einmal aufgefallen. Mein spiritueller Meister hat mal eine Vorlesung morgens gegeben und eine dicke Backe gehabt. Und am nächsten Morgen hatte er eine dickere Backe. Wir machten uns schon Sorgen, warum hat er so eine dicke Backe? Und am dritten Tag sprachen wir darüber, willst du nicht mal zum Arzt gehen? Und er sagt, Glück und Leid kommt wie Winter und Sommer, das muss man tolerieren. Das hat er also nicht wahrgenommen. Und am vierten Tag lag ein Zahn auf seinem Kopfkissen. Der Schmerzzahn war ausgefallen. Prabhupada hat aber nicht, hat sich da nicht ablenken lassen und musste nicht weg. Ich kenne einen Devotee, den ich auch sehr verehrt. Er hat leider den physischen Körper aufgegeben. Wenn man den besuchte, war der, war in Puri, lebte in Puri, direkt neben einem Teeladen. Und von morgens bis abends kam aus diesem Teeladen oder wurde in diesem Teeladen so indische Kitschmusik gespielt. Nicht so Sanyasi, come home und solche Titel. Und es war also so laut. Nun, wenn ich versuche zum Radhakund zu gehen und dort dröhnt es aus jedem Lautsprecher lauter als, also jeder will, in Indien sind Lautsprecher manchmal auch Truth Speaker, also wer am lautesten ist, hat am meisten Recht. Und da dröhnt es heraus, dann sage ich, also das geht dann nicht mehr, dann fliehe ich in die Natur und suche mir meine heiligen Bäume aus und meditiere da drunter, weil das einfach so ablenkend ist. Es liegt daran, dass ich noch nicht im Krishna-Bewusstsein fixiert und verankert bin und Halt gefunden hat. Wenn man da Halt gefunden hat, kann man nicht mehr diese äußeren Störungsfaktoren wahrnehmen, weil der Geist einfach so gebunden ist durch das Prinzip der, man sagt das Raga, der Anhaftung, nicht der tiefen Absorption. Es gab mal einen Yogi, der von einer Prostituierten mehr über Yoga lernte als vor 20 Jahren seiner Ausbildung. Dieser Yogi saß in einer mondbeschienenen Nacht im Wald und rezitierte im Geiste Mantren. Und plötzlich hörte er es im Unterholz knacken. Zerbrachen Zweige und so weiter. Und er sah dann ein wunderschönes Mädchen eilends den Waldpfad entlang kommen. Und die lief über ihn hinweg. Stolperte ein bisschen, fand ihr Gleichgewicht weiter und stürzte gleich weiter. Nach ungefähr 6 Stunden kam sie, es war also Mondlicht, mit, wie sagt man das in Deutsch, gutem Deutsch, zerrauften Haar. Und in Unordnung geratenen Kleidern wieder den gleichen Weg zurück, sah den Yogi, verharrte und brachte ihre demütigen Ehrerbietungen dar. Da sagte der Yogi, tja, du bist mir eine, erst rennst du über mich weg, dass ich total aus meiner Meditation rauskomme, und dann bringst du mir deine Ehrerbietung da. Was denn jetzt? Sie sagte, Obeisances, Obeisances. Warst du hier schon vorher? Ja, ich sitze die ganze Zeit hier, ich sitze hier jeden Tag. Ich habe dich überhaupt nicht wahrgenommen. Was? Du bist über mich hinweggelaufen und hast mich nicht wahrgenommen? Wo warst du denn mit meinen Gedanken? Da errötete sie ein bisschen, soweit man das im Mondlicht feststellen kann. Und sagte, ich dachte an meinen Lover, Geliebten. Die war da so vertieft in diesen irdischen Lover, diesen irdischen Geliebten, dass sie nicht wahrnahm, wie sie über diesen Yogi laufte und lief in den Stolpern kam. Was hat das für uns zu bedeuten? Es hat zu bedeuten, dass die Fixierung des Geistes durch Liebe möglich ist oder durch Anhaftung, durch Faszination. So ist es wichtig für einen Devotee im spirituellen Leben, dass er fasziniert ist von dem Thema Gottes. Dass er, wie Prabhupada das sagt, man sollte begeistert sein von der Möglichkeit, in diesem Leben den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Toden zu überwinden. Ich musste daran lachen, als ich vorhin in der Bäckerei vorbeiging, da ist so ein Brezel abgebildet und da steht darüber, ich will weg hier. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein spirituelles Motiv. Der Devotee sollte fasziniert sein von der Möglichkeit, in diesem Leben aus dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Toden zu kommen. Und dazu ist es wichtig, dass der Geist fixiert wird und ausgerichtet wird. In dem sechsten Kapitel der Gita, was unser Schriftgelehrter hier noch nicht so gut gefunden hat, heißt es, man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Ja, wann ist denn der Geist unser Freund? Der Geist kann unser Freund sein, wenn er fixiert ist. Und wann ist der Geist unser Feind? Wenn er ständig viel verzweigt ist, abgelenkt ist, vom Thema abschweift. Ich möchte euch heute allen etwas mitteilen. Geben aus meiner Pilgerreise von Indien. Ich möchte euch ermutigen, alles, was in euren Kräften steht, aufzuwenden, um einmal über dieses Thema nachzudenken. Wie könnt ihr euren Geist auf Krishna richten? Wie könnt ihr ihn so stark auf Krishna richten, dass ihr während des Tages immer mit ihm verbunden seid und nicht von ihm getrennt seid? Wie kann das möglich sein? Erst dann werdet ihr in eurem spirituellen Leben glücklich sein und erst dann wird das Flattern aus euren Augen verschwinden. Um den Geist auf Krishna zu richten, gibt es einen sehr schönen Weg, einen Yoga-Pfad, der in vier einzelnen Stufen verläuft. Dieser Yoga-Pfad hilft einem auch, um tiefer zu werden. Ich möchte euch zum Anfang der jetzt kommenden Ausführung gerne sagen, dass wir Menschen, wenn wir uns mit etwas Neuem befassen, meistens verschiedene, sagen wir mal, Degrees, verschiedene Abstufungen von Vertiefung erleben. Wenn wir ganz neu etwas Neues kennenlernen, sind wir meistens, was uns anspricht, sind wir meistens sehr fasziniert. Dann, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, mit dieser neuen Sache, zum Beispiel einer Bekanntschaft oder mit Rollschuhlaufen, einem neuen Hobby, gehen wir tiefer in das Thema hinein und unsere Faszinierung mit dem Thema wird intensiviert. Wir kennen die Details, die uns vorher verschleiert waren. Dann kommt es meistens zu einem Punkt, wo wir den Eindruck haben, dass wir alles kennen. Wir kennen den Menschen, wie er sich in einer Situation bewegt. Wir kennen das Rollschuhlaufen in verschiedenen Situationen. Steilhang aufwärts, Steilhang abwärts, kurvenreiche Strecke, Loopings in der Luft und so weiter. Und meistens verlieren wir dann unsere Faszination mit diesem Thema oder mit dieser Person oder auch mit dieser Spiritualität. Wir suchen dann im Krishna-Bewusstsein, wenn wir sind, ja, Zuflucht. Vielleicht kann uns dieser neue Guru oder dieser neue Sadhu eine neue Perspektive eröffnen, die ich bisher noch nicht wahrgenommen habe, damit ich ein bisschen fasziniert weiterbleibe. Vielleicht kann ich etwas Neues ausprobieren, etwas Neues hinzufügen. Ne? Und wir versuchen unsere Anhaftung an das Thema zu retten, indem wir etwas Neues, uns bisher Unbekanntes hinzufügen. Jedem Neuen wohnt nämlich ein Reiz immer inne, der aber bald Platz macht dem Althergewohnten. Nicht? Und heute möchte ich gerne zu dieser Kurve etwas sagen. Wenn der Mensch, der sich für etwas interessiert, nicht an irgendeiner Stelle seiner Faszination tiefe Wurzeln schlägt und in die Tiefe geht und in der Tiefe bohrt, dann wird er bald das aufgeben, was er angefangen hat. Ich lebe in Goloka Dham, also in Goloka, das wäre schön, aber ich wohne in Abenteuer, sagen wir mal, vorsichtshalber. Und habe viele alte Freunde in der letzten Zeit durch plötzlichen und unerwarteten Absterben verloren. Ich spreche von meinen Baumfreunden. Ich gehe ja regelmäßig spazieren und chante dann lange unter den Bäumen, bete dort und fühle mich auch ganz allein, ne, und kann all das tun, was ich nicht aus Schüchternheit vor vielen Menschen tun kann. Und viele dieser Bäume haben mir Zuflucht gegeben, haben mich auch angehört, so habe ich das Gefühl, und haben mich auf ihren Wurzeln sitzen lassen. Und vielen dieser alten Freunde sind jetzt nicht mehr da. Sie sind umgefallen und abgestorben. Ich habe lange mich gefragt, woran das lag, und festgestellt, dass daran liegt, dass sich die äußeren Situationen etwas verändert haben. Wir haben Regen, also ein Acid, so Säure im Regen, und da die meistens nur oberflächlich verwurzelt waren, also oberflächliche Wurzeln hatten, sind die dann irgendwann mal umgekippt. Nur die Bäume, die es geschafft haben, ihre Wurzeln tief ins Erdreich hineinzubringen, haben diesen Zerfall der Zeit überdauern können. So ist es auch mit meinen spirituellen Freunden geworden. Ich habe festgestellt, dass diejenigen, die in der Oberfläche, einem oberflächlichen Verständnis von hingebungsvollen Dienst, von spiritueller Anbindung, von, sagen wir mal, spirituellen Themen sind, nach und nach immer wieder umfallen und zum alten materiellen Leben zurückgreifen. Es liegt daran, dass ihre Wurzeln nicht tief genug sind. Ich habe selber unter den alten Mönchen gesehen, Gurus, 30-jährige Asketen, dass die irgendwann mal den Pfad aufgeben. Selbst in der Madhva Sampradaya ist jetzt ein 60-jähriger Sannyasi, stellt euch das mal vor, der ist als Kind ausgesucht worden, den Weg der Entsagung zu gehen, weil er so günstige Sterne hatte. Der hat jetzt ein Mädchen vom leichten Gewerbe geheiratet, Haribol. Kann man drüber klatschen, wenn man interessiert ist am Klatschen. Klatschen, also Tratschen in dem Sinne. So, ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig für ihn war, diesen Entschluss von einem Ashram in den nächsten zu machen. Woran liegt das? Das liegt an den Wurzeln, unter anderem. Seht mal, wenn wir spirituelles Leben antreten, fasziniert sind und es machen, entwickeln wir nach einiger Zeit ein bisschen Gewicht. Menschen trauen uns etwas zu, Menschen verehren uns vielleicht. Schaut mal meine Situation an, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich kann ja gar nicht privat irgendwo hinkommen. Schon kriege ich eine Girlande umgehängt. Und jeder ruft Satchinandan Swami Haribol. Selbst im Flugzeug treffe ich Leute an, die mich kennen und so weiter. Da kommt so Gewicht so über die Jahre. Aber das ist äußerlich. Dieses Gewicht kann manchmal dazu führen, dass wir leichter umfallen. Wie ein Baum, der eine schwere Baumkrone bekommt und deswegen leichter umfällt als ein Baum, der keine schwere Baumkrone hat. Wenn wir dagegen jedoch bemüht sind, die unsichtbaren Wurzeln tiefer werden zu lassen, das, was niemand sieht, mit das, womit wir nicht in der Welt prunken und prahlen können, wenn wir diese unsichtbaren Wurzeln vertiefen, dann werden wir Halt finden und dann können wir immer gewichtiger werden und nicht umfallen. So viele Geweihte Krishnas, so viele Freunde Krishnas, die zu diesem Tempel kommen, sind umgefallen, obwohl sie mehr wussten als die jungen Leute, obwohl sie mehr erlebt hatten, obwohl sie vielleicht sogar Entsagungen auf sich genommen hatten. Warum? Weil ihre Wurzeln zu oberflächlich blieben. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nun beantwortet die Frage, wie wir unsere Wurzeln systematisch tiefer bringen können. Der erste Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass wir täglich hören, aus den Shastras und den heiligen Namen hören. Viele Geweihte Krishnas haben Erfahrungen gesammelt mit dem still im Geist chanten, nicht? Wo man einfach nicht mehr laut etwas hört, und haben gesagt, das hat ihnen geholfen. Das stimmt, das hilft sehr, weil der Geist dabei ist. Du kannst, wenn du im Geiste chantest, nicht ausspacen und weiter chanten. Das geht nicht. Wenn du ausspacest, dann chantest du nicht mehr. Und kannst deine Rundenanzahl nicht beenden, wenn dir das wichtig ist. Doch das Chanten, da möchte ich sehr sagen, ist auf einer höheren Stufe. Ein Chanten, wo du den heiligen Namen in liebender Haltung aussprichst. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und dein Geist selbstverständlich dabei ist und nicht abwesend ist. Der muss dabei sein. So jeden Tag müssen wir hören, diese spirituellen Vibrationen hören, diese Klangschwingen des heiligen Namens hören, die uns durchschwingt und den Maya herausschwingt, wenn ihr so wollt, der sich im Geiste angesammelt hat. Shravanam, wir sollten auch jeden Tag aus den heiligen Schriften hören. Manche sagen, es ist wichtiger, dass wir, wenn wir die Heiligen Schriften lesen, das laut lesen und nicht leise, also still und stumm. Nein, wir sollen laut lesen. Prasadi sarvadukanam hanir asyo pajayate. Für jemanden, der auf diese Weise den Geist fixiert hat, der ist zufrieden und für ihn existieren die dreifachen Leiden des materiellen Daseins nicht mehr. Ne? Das soll man laut lesen, weil die Schwingung, diese spirituelle Schwingung, tiefer geht als nur den Geist, der Geist, sondern tief in das Herz hineingeht und dort einen Sitz errichtet für Krishna, der dann in der Meditation dann sich niederlassen kann. Es gibt ja auch Meditation im spirituellen Leben. Sehr viel sogar. Ist ja viel Meditation, alles fast. Ja, so Shravanam. Dann kommt der zweite Schritt. Das ist etwas, was die meisten Menschen nicht machen. Wenn du etwas hörst, musst du darüber reflektieren. Ganz tief nachdenken. Ich möchte euch mal etwas vormachen. Keine Angst kriegen. Guckt euch mich jetzt mal an. Und jetzt bin ich ohne das. Was soll denn das? Wenn du hörst, etwas hörst, geht es meistens durch das eine Ohr hinein und durch das andere hinaus. In dem Augenblick jedoch, wo du Reflexion, also Nachdenken da rein tust, passiert Folgendes, oder Meditation. Es geht in das Ohr herein und durch die Meditation wird es abgekehrt und ins Herz gerichtet. Hey Manga, musst du mal probieren. Nachdenken, zum Beispiel jetzt hast du dir Notizen genommen. Geh die durch, sprech die mit deiner Freundin durch. Nee, Freundin nicht. Ehefrau, I'm sorry. I'm very sorry. Sorry, das war jetzt also nicht gewollt, das war. Ja, und durch diese Reflexion, die Auseinandersetzung, geht das ins Herz rein. Sprecht miteinander. Denkt nach, lasst euch bereichern voneinander. Präsentiert die Zweifel, die ihr habt, gegenseitig. Hört Antworten, aber nicht immer von Leuten, die auch Zweifler sind und euch bestätigen, sondern die Leute, die euch vielleicht eine andere Perspektive geben können. Das ist alles Reflecting, Reflexion. Und jetzt kommt das nächste, was uns hilft, tiefe Wurzeln ins Erdreich der Spiritualität zu schlagen. Nididhyasan, praktiziert, was ihr gehört habt. Ich möchte euch etwas sagen aus meiner verworrenen spirituellen Geschichte. Ich war damals 16 Jahre alt, als ich den Ruf Krishnas im Herzen verspürte und ein Mönch werden wollte. Srila Prabhupada hörte davon und sagte, nein, der soll seine Schule, sein Gymnasium zu Ende machen. Es geht nicht, eine Bewegung, die ganzen jungen Leute nimmt, das gibt ja Schwierigkeiten. Ne? Und ich habe zu mir gesagt, ich bin noch nicht Prabhupads Schüler, ich brauche nicht seine Anweisung zu befolgen. Ich werde mit Bravour das Gymnasium verlassen, mit einem Peng, das den Lehrern bis an ihr Lebensende im Geiste bleibt, die mir so viel Leid zugefügt haben mit diesem Unterrichtsstress. Und habe dann einen Peng inszeniert in meiner Verabschiedung vom Gymnasium. Ich habe alle Devotees eingeladen, in die Musikhalle zu gehen. Die ganze Schule habe ich eingeladen. Und dann gab es da eine Debatte, an die sich alle noch erinnern können. Hare Krishna. Dann hörte Prabhupada, dass ich also seiner Unterweisung nicht gefolgt war. Jetzt dachte ich, jetzt gibt's Saures. Prabhupada sagte dann, okay, wenn er nicht zur Schule gehen will, dann sollte er zumindest sein ganzes Leben lernen, weiter, immer lernen. Und wisst ihr, wie man am meisten lernt? Indem ihr das, was ihr gehört habt, in die Praxis umsetzt. Die meisten von euch haben so viel spirituelles Wissen gehört, die könnten 50 Bücher darüber schreiben. Was ist davon geblieben in eurem Herzen? Wie weit seid ihr? Wie sehr ist das Flackern aus den Augen hinweg? Wie sicher seid ihr euch? Wie tief sind eure Wurzeln? Ja, wichtige Fragen. Die kann man ignorieren oder stellen. So, diese Praxis ist so wichtig. Praxis kann auch bedeuten, dass ich das Gehörte nehme und zu jemand anderem spreche darüber, sodass der andere das aufnehmen kann, absorbieren kann, zum eigenen machen kann. Das ist auch Nididhyasan. Aber all diese Methoden tiefer zu werden, das sind upanishadische Methoden, die ihr in der Brihadaranyaka Upanishad finden werdet, der Wald-Upanishad, der großen Wald-Upanishad für die Einsiedler. Also hören, spirituelle Klangschwingung hören, wie war das andere, reflektieren und dann anwenden und praktizieren. All das funktioniert erst, wenn man es veredelt mit einer vierten Methode. Derjenige, der durch Bhakti seinen Geist fixieren will und somit das transparente Tor zu Krishna aufstoßen möchte, sollte jeden Tag beten um die Unterstützung Krishnas auf seinem Wege. Er sollte auch beten zu den Heiligen der Vergangenheit, wie Krishna das Kaviraj sagt. Mein Pfad ist schlüpfrig, ich rutsch dauernd aus. Jetzt brauche ich den Stab der Barmherzigkeit der großen Geweihten, auf den ich gehe und mit dem ich Halt finde. Ich möchte euch alle heute inspirieren, den Geist, der immer abgelenkt ist, zu nehmen und einfach mir für eine Minute zuzuhören. Versucht bitte tiefer zu kommen in eurem spirituellen Leben. Das ist wichtig. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viel vor, aber wir brauchen fortgeschrittene, tiefe Spiritualisten, entweder im Tempel oder außerhalb des Tempellebens. Wir können nicht eine Anfängerbewegung von Kanishta Adhikaris bleiben. Wir müssen, und da muss jeder an sich selber arbeiten. Jeder Einzelne braucht einfach nur täglich zu hören, die transzendentale Klangschwingung, täglich drüber nachzudenken, zu reflektieren. Nicht? Wenn ihr, das Reflektieren ist so schön, ihr könnt an der Bäckerei vorbeigehen und seht da eine Brezelreklame, ich will hier raus. Und ihr könnt sofort an hochinteressante Erklärungen von Valadev Vidyabhushana zur Läuterung des Bewusstseins denken und reflektieren. Und das nächste ist Nididasan, praktiziert, was ihr hört, und betet auch, Vandanam. Betet zu Krishna. Er wird sich euch zeigen und offenbaren und euch führen in eurem Leben, hundertprozentig. Lasst uns die Wurzeln tief wachsen. Es heißt so schön, jetzt war vor ein paar Tagen Gopunim, Lord Chaitanyas Erscheinungstag. Für uns beginnt ein neues Jahr. Wir sollten das Jahr unter diesem Motto stellen. Die Wurzeln tief ins Erdreich unseres Lebens hineintun. Dann wird das Leben erfüllt, das Leben wird zufrieden und wir werden innerlich leuchten mit der Krishna Bhava, mit der Vertiefung in Sri Krishna. Spirituelles Leben ist so einfach. Da ist Krishna und du bist eigentlich nicht von ihm getrennt. Jetzt musst du nur das wegbringen, was eine Trennung erscheinbar gibt, und das ist eine illusorische Vorspiegelung. Wie das so schön der Devotee sagt: Mein Herr, warum muss ich die Tür zu dir finden, wenn die Mauer zwischen uns eine Illusion ist? Die meisten von uns gehen lieber den Weg, dass wir die Tür finden. Und die Tür wird dann gefunden, wenn der Geist sich fixieren kann auf Krishna. Wie diesem Yogi in jener mondbeschienenen Nacht überraschende Weise klargemacht wurde von einer Person, von der er es am wenigsten erwartet hatte. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Hoffentlich konnte ich euch geistig erreichen, wenn ich ein bisschen intensiv gesprochen habe und das ein bisschen zu intensiv war für das zarte Empfinden. Entschuldigt mich bitte. Ich möchte hier jetzt noch zwei Ankündigungen machen. Das hat Kanupriya gesagt. Wo ist Kanupriya?